Also was ist wichtig, was will ich machen, was will ich nicht machen, mit wem will ich mich treffen, mit wem will ich mich eigentlich nicht treffen, wie will ich meine Zeit verbringen? Man wurschtelt sich da irgendwie durch, weil man es glauben will, weil man daran festhalten will, dass es nicht alles völlig sinnlos und ohne Bedeutung ist. Wenn man so lügen kann, wie das viele Kirchenvertreter getan haben und noch tun, dann kann an den Geschichten, also dann muss ich auch die Geschichten ganz grundsätzlich nochmal anders in Frage stellen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, ist es manchmal sogar tagesformabhängig, was ich glaube oder was ich nicht glaube.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche alle zwei Wochen mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Husch Justen. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo.
Frau Justen, ich werde Sie gleich noch ausführlich vorstellen, aber bei mir gibt es immer die gleiche Frage ganz am Anfang. Und zwar, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Ich nehme an gestern, weil ich mich bemühe, tatsächlich jeden Tag daran zu denken. Ich finde, das erinnert mich daran, die wichtigen und die unwichtigen Dinge voneinander zu trennen und sich auf die schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren.
Sie haben also gesagt, Sie denken regelmäßig an den Tod. Aber wie kann man sich das vorstellen? Denken Sie dann irgendwie abstrakt, wie wäre es, wenn ich jetzt sterben würde? Oder ist es eher so, dass Sie sich vorstellen, ja, wie wäre es, weg zu sein? Oder was passiert mit der Familie, wenn ich da bin, wenn ich nicht mehr da bin? Wie kann man sich so ein an den Tod denken vorstellen?
Das ist mehr so ein abstrakter Gedanke, dass ich mir bewusst mache, dass ich irgendwann nicht mehr da sein werde. Und was ist eigentlich wichtig, was ich tue und was ich nicht tue? Das ist gar nicht so konkret, wie wird mein Sterben aussehen oder was passiert mit meinen Kindern, mit meinem Mann, meiner Familie, sondern das ist ein sich bewusst machen, dass ich irgendwann sterben werde und dass das im Grunde die Relation ist, in die ich alles in meinem Leben zu setzen versuche. Also was ist wichtig, was will ich machen, was will ich nicht machen, mit wem will ich mich treffen, mit wem will ich mich eigentlich nicht treffen, wie will ich meine Zeit verbringen, so vielleicht am besten.
Ist es dann aber ein absichtliches Bewusstmachen oder kommt das jetzt schon automatisch, weil Sie sich es irgendwann vorgenommen haben?
Das kommt schon automatisch inzwischen, weil ich mir das nicht vorgenommen habe, sondern da reingestolpert bin vor vielen Jahren, als mein bester Freund gestorben ist mit 39 Jahren. Und das war ein solcher Schock und so umwerfend in jeder Hinsicht, dass ich von da an immer daran gedacht habe, ja, so kann es gehen. Also du bist mitten im Leben und plötzlich reißt dich ein Aneurysma daraus und alle deine Pläne, alles das, was du machen wolltest, ist vorbei. Und das hat mich so geschockt damals, dass dieser Gedanke immer wieder kam. Da habe ich das, ich habe das nicht darauf angelegt. Und dann hat er sich irgendwann verselbstständigt. Also er ist ein ständiger Begleiter seither. Das ist wirklich lange her.
Und hat sich dadurch auch was verändert in der Art und Weise, wie Sie leben?
Ja, absolut. Also ich gucke schon sehr genau darauf, was ich für wesentlich und was ich für unwesentlich halte. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich nehmen wir irgendeinen bürokratischen Kram oder irgendwas, was einem lästig ist, dass ich darüber lache und sage, mein Gott, das mache ich jetzt ganz schnell, erledige ich es, dann ist es vorbei und ich muss meine Zeit damit nicht füllen. Also bei mir ist es ganz viel eine Frage von Wertschätzung der Zeit, die man hat.
Das sind schon viele Anhaltspunkte, wo wir gleich weitersprechen können, Frau Justen. Aber jetzt löse ich noch meine Zusage ein, Sie ausführlich vorzustellen. Husch Justen ist Schriftstellerin und wollte das schon mit 6 Jahren werden. Sie wuchs in einem Haus auf, in dem die Räume nach literarischen Genres sortiert waren. Und zwar gab es einen Raum, da standen die Bücher zur Geschichte des Mittelalters, eine, da standen die deutschen Klassiker, also ein Aufwachsen umgeben von Literatur. Sie ging dann, um schreiben zu lernen, zu einer Tageszeitung nach dem Abitur und arbeitete während ihres Studiums als freie Mitarbeiterin dieser Tageszeitung. Sie studierte Geschichte und Staatsrecht in Köln und Paris und schrieb weiter für die Tageszeitung und auch für Modemagazine in Paris. Aber irgendwann hatte sie offensichtlich das Gefühl, genug gelernt zu haben und schrieb einen ersten Roman. Mittlerweile gibt es 8 Romane und der neueste Roman, Die Gleichzeitigkeit der Dinge. Im August erschienen im Berlin Verlag. Wäre schon Anlass genug gewesen, Sie in diesen Podcast einzuladen, denn dieser Roman ist ein Roman über den Tod. Aber sie hat auch schon in anderen Büchern über den Tod geschrieben. und auch über die Kirche und den Glauben. Es gibt genug andere Gründe, die Sie zu einer guten Gästin für diesen Podcast machen. Also nochmal herzlich willkommen, Frau Josten, schön, dass Sie dabei sind.
Danke.
Ihrem Buch ist ein Zitat vorangestellt von Stefan Essel. Der Tod interessiert mich. Sie haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet, vielleicht erklären Sie doch nochmal. Gilt das auch für Sie oder wie kam es zu diesem Zitat vorne im Buch?
Ja, also das gilt auch für mich. Mich hat das immer fasziniert. Ich habe ganz viel schon früh darüber gelesen und mich gefragt, weil ich bin in einer rheinisch-katholischen Familie groß geworden. Das heißt, Kinder wurden auch schon im ganz kleinen Alter immer zur Beerdigung mitgenommen. Das heißt, ich habe eine große, in einer Großfamilie eine große Selbstverständlichkeit, damit auf Friedhöfe zu gehen oder eben Gestorbenen in ihrem Haus noch einen Besuch abzustatten und Blumen zu bringen oder sowas. Also ich hatte keine Berührungsangst damit. Und irgendwann viel später war ich dann bei der Lit Cologne bei einer Veranstaltung von Stefan Essel. Ich glaube, da war er schon 94 und hatte dieses kleine Bändchen Empört euch herausgegeben, war jedenfalls deswegen eingeladen. Er saß auf dem Podium und war sehr eloquent, charmant, so wie er eben ist. Ich fand Stefan Essel immer sehr beeindruckend. Und ganz am Ende fragte ihn der Moderator, also in Ihrem Alter, Herr Essel, darf ich das wohl fragen, haben Sie eigentlich Angst vor dem Tod? Und dann lächelte er wirklich ganz friedlich und fröhlich und sagte, nee, also der Tod interessiert mich. Und es hat mich so beeindruckt, wie er das gesagt hat, weil es so authentisch und echt war und ich das wirklich geglaubt habe, es war ihm abzunehmen, dass ich gedacht habe, das ist vermutlich die beste Einstellung, die man haben kann zum Tod.
Ich habe das jetzt gerade erst verstanden, das Zitat, weil man könnte es ja auch einfach interessieren, das Thema Tod interessiert mich, aber er meinte, es interessiert mich, das zu erleben. Ich will wissen, wie das ist.
Genau, er meinte sich selbst.
Man kann natürlich gleich, also ich frage mich dann natürlich, ja, es wäre ja schön, wenn man das dann auch erleben würde, aber eigentlich hat man ja die Vorstellung, dass man den Tod gar nicht erlebt, weil erleben, da steckt ja Leben drin und Tod ist das Gegenteil von Leben, also so richtig kommt es dann vielleicht gar nicht dazu.
Ich kann darauf so wenig antworten wie alle Denker und Wissenschaftler und Ärzte dieser Zeit, aber ich kann sagen, was ich gefühlt habe, wenn ich bei Menschen war, die gestorben sind, wenn ich sie begleiten durfte. Ich glaube, dass da irgendwas ist. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist da. Und das ist etwas ganz anderes, als wir uns vorstellen können. Deswegen habe ich in meiner Geschichte auch immer vom Unvorstellbaren gesprochen. Es ist weit entfernt, glaube ich, von allem, was wir uns darüber so herbeifantasieren. Aber etwas, das habe zumindest ich gefühlt, ist da.
Sie waren also schon mal dabei, wenn Menschen gestorben sind, haben Menschen begleitet beim Sterben. Wen haben Sie denn begleitet?
Ich habe also insbesondere meinen Vater begleitet, mit meinen Geschwistern gemeinsam. Ich wollte meine Mutter begleiten, war aber genau eine Minute zu spät im Krankenhaus, weil ich in einen Stau geraten bin, aber meine Schwestern waren da. Ich war kurz vor ihrem Sterben bei einer ganz lieben Freundin. Ich war bei meiner Schwiegermutter. Ich habe wirklich viele Menschen, nahe Menschen erlebt in ihren letzten Stunden.
Und jetzt haben Sie gesagt, da ist was, haben Sie das Gefühl gehabt? Können Sie versuchen, das zu beschreiben, woran sich dieses Gefühl irgendwie ausgelöst hat, dass da noch was ist?
Also, was man wahrnimmt oder was ich wahrgenommen habe, das ist ja immer etwas sehr, sehr Persönliches, ist, dass der Mensch, der da auf seinen letzten Atemzug zugeht, nicht mehr ganz in dieser Welt und bei einem ist, sondern schon irgendwo anders, was ihn bestenfalls, so habe ich das erlebt, mit Ruhe erfüllt. Und was das ist und wie sich das anfühlt, das weiß ich nicht. Es gibt ja lauter wissenschaftliche Erklärungen dafür, was dann im Körper stattfindet und warum man zum Beispiel, wenn man, es gibt ja viele Berichte von Nahtoderfahrungen, was die Menschen dort erlebt haben. Und da kann man also ganz genau erklären, in welcher Sauerstoffzusammensetzung und welche Adrenalinbeigabe, was passiert im Körper. Ja. Das glaube ich, dass das wissenschaftlich erklärbar ist, aber ich glaube, dass es darüber hinaus etwas gibt, wo der Geist hingeht, was es auch ist.
Haben Sie dann auch, als Sie dabei waren, wenn die Menschen gestorben sind, danach das Fenster aufgemacht, so wie es ja so ein altes Ritual ist, weil man dann eben sich vorstellen kann, dass der Geist oder die Seele, könnte man ja auch sagen, dann entweichen kann?
Ich selber habe das nicht gemacht, aber ich glaube, eine meiner Schwestern hat das. Also ich weiß, das Fenster war offen schließlich. Ich glaube, eine meiner Schwestern hat das gemacht.
Frau Joosten, Ihr Buch heißt, ich hatte den Titel schon gesagt, Die Gleichzeitigkeit der Dinge. Das klingt ja ein bisschen abstrakt, fast wie eine philosophische Abhandlung. Vielleicht können Sie erklären, was steckt dahinter? Was ist die Gleichzeitigkeit der Dinge?
Naja, das ist dieses Gefühl, das wir alle im Leben immer mal wieder haben, dass die Dinge alle über einen einschlagen. Und zwar immer gleichzeitig. Also wenn was Blödes passiert, passiert noch was Blödes oder gleichzeitig was ganz Tolles und so weiter. Also man ist ständig mit den unterschiedlichsten Erlebnissen und Eindrücken und Gefühlen beschäftigt. Und das passiert eben auch in diesem Buch. Da ist der Tod ganz nah an der Liebe und am Anfang und am Neubeginn. Da ist das Ende von etwas ganz nah an einem Neuanfang bei einem ganz anderen Paar zum Beispiel. Also es passiert immer alles gleichzeitig in unserem Leben. Das wollte ich beschreiben, wie das über einen hineinstürzt.
Ich habe den Titel anders verstanden. Und zwar habe ich gedacht, die Gleichzeitigkeit bezieht sich auf letztendlich das alles Leben, was es mal so gab, was letztendlich in einer gleichen Weise abläuft. Man wird geboren, man lebt und man stirbt. Und für uns ist es so, als würde es immer nacheinander passieren. Aber wir sind ja vorher und nachher nicht dabei und deswegen ist es letztendlich doch fast alles gleichzeitig. Aber das war nur meine Interpretation.
Naja, das ist ja das Schöne an diesem Titel, dass man eben alles da drin sehen kann. Und er meint auch alles, aber wenn Sie mich fragen, warum wir ihn gewählt haben, dann, also wir, der Verlag und ich, dann deswegen, weil eben alles gleichzeitig passiert im Leben, weil alles gleichzeitig ist und wir das so wahrnehmen müssten, aber nicht immer können, sondern uns dann auf eine Sache fokussieren und nicht mehr sehen, dass die andere eigentlich gerade auch passiert.
Vielleicht eine Zeit, ein bisschen zu erzählen, um was es im Buch geht. Ich versuche es mal und Sie können gerne ergänzen oder auch mich korrigieren. Man erlebt ja auch jede Geschichte, erlebt ja immer jeder ein bisschen anders beim Lesen. Also das Buch, Die Gleichzeitigkeit der Dinge, ist eine Geschichte über den Tod, die sich so entfaltet, dass ein Ich-Erzähler, Johannes oder Jean, von einer Freundschaft erzählt und diese Freundschaft ist mit einem jungen Mann, Suri, oder Emmanuel Suri, der seinen Vornamen nicht mag und deswegen nur Suri genannt wird, und im Lokal von Johannes offensichtlich Stammgast ist, zusammen mit einer Freundin von Johannes, Tessa. Und dieser Suri ist irgendwie besessen vom Tod, fängt immer davon an zu sprechen und es ist am Anfang nicht ganz klar, warum er das so ist. Und alle wundern sich ein wenig, dass er so besessen ist von dem Thema. Und dann entspinnt sich eine Liebesgeschichte zwischen Tessa und Suri. Und das Ende will ich jetzt nicht verraten, denn das wäre ja ein Spoiler. Aber jedenfalls ist dieser Suri ein junger Mann und der eben besessen ist von dem Tod. Und alle fragen sich, warum. Und es war ganz lustig. Ich habe das Buch erst gestern zu Ende lesen können, weil ich vorher keine Zeit hatte. Und dann ging es mir irgendwann auf und dann habe ich gedacht, dieser Suri, vielleicht bin das ja ich.
Also
Weil ich ja, also ich bin zwar nicht besessen vom Tod, aber ich bin dann auch jetzt auch nicht mehr ganz jung. Der ist, glaube ich, jünger im Buch. Es wird, glaube ich, nicht gesagt, wie alt er ist, aber ich habe mir so
doch,
Ende
doch, er ist
20
27.
vorgestellt. 27, genau. 27, also Ende 20, so jung bin ich nicht mehr. Aber ich habe auch mit Ende 20 angefangen, an meiner Doktorarbeit zu schreiben. Da ging es um den Tod. Und dann habe ich noch ein zweites Buch zum Tod gemacht und mache jetzt diese Podcast-Reihe, wo ich mit Leuten über den Tod spreche. So irgendwie könnte man denken, ich bin auch besessen vom Tod und dann, ja, habe ich mich irgendwie ertappt gefühlt.
Naja, ich glaube, dass viel mehr Menschen an den Tod denken, als man so denkt und als sie so zugeben. Aber ich würde kurz eine kleine Korrektur an der Erzählung, der Nacherzählung des Buches vornehmen wollen. Für mich ist das keine Geschichte über den Tod, sondern eine Geschichte über das Leben, die sich am Tod auffängt. Und das hat damit zu tun, dass ich eben gesagt habe, dass ich versuche, auch mein Leben ganz persönlich, aber ich glaube, man sollte das fast tun, alle Dinge in Relation zum Tod zu stellen, weil sie sich dann sofort auflösen, erklären, weil man ganz anders darauf schaut, welchen ehrgeizigen Zielen man hinterher rennt, über welche idiotischen Sachen man sich aufregt. Und so, wenn man das alles mal, das klingt jetzt verrückt, aber ich meine es wirklich ernst, in Relation dazu setzt, dass es morgen oder gleich vorbei sein könnte, dann relativiert sich so vieles im Leben und das ist eine ganz gute Erfahrung. Und das ist ja das, was in dem Buch passiert, dass alle eigentlich im Angesicht des Todes das Leben in ihre Hände nehmen und sagen, okay, was mache ich denn jetzt damit? Was ist denn wichtig? Und das ist das, was Suri auslöst. Deswegen ist er im Grunde eine unglaublich gute Figur in dem ganzen Buch, weil er jeden dazu bringt, sich zu überprüfen, sein Leben nochmal anzuschauen, zu gucken, was will ich eigentlich, was wollte ich eigentlich, bin ich eigentlich froh mit dem, was ich da tue, oder mache ich mir was vor? Und das erreicht er, indem er, und das haben Sie sicherlich dann mit ihm gemeint, völlig unverkrampft und unverstellt und ohne diese Floskeln und das Verquaste über den Tod spricht. Und da so gewinnt er ja auch Tessa, die doppelt so alt ist wie er, die gewinnt er für sich, weil er es schafft, sie eben nicht mit irgendwelchen tröstenden Worten über den Tod ihrer Eltern abzuspeisen, sondern ganz konkret mit ihr darüber spricht. Und das hilft ihr.
Ich finde das total einleuchtend. Es wäre auch immer meine These, dass man gar nicht über den Tod reden kann, ohne über das Leben eigentlich zu reden, weil, wie Sie ja vorhin auch schon gesagt haben, wir wissen ja nicht wirklich etwas über den Tod. Der Tod ist sozusagen das große Thema unser aller Lebens, über das wir fast am wenigsten wissen. Vielleicht gibt es noch andere Dinge, über die wissen wir genauso wenig. Aber eigentlich, wir wissen ja nichts, weil noch niemand irgendwas darüber berichten konnte. Das heißt, immer wenn wir überhaupt irgendeinen Satz oder ein Wort über den Tod sagen, dann sagen wir immer, was der Tod für unser Leben bedeutet, also für unser Dasein jetzt und so weiter. Also selbst wenn man es nicht will, redet man eigentlich immer über das Leben, wenn man über den Tod redet. Also finde ich, da haben Sie völlig recht. Und ich wollte aber nochmal zu dieser Gleichzeitigkeit von Suri und mir sagen, mir ist dabei etwas aufgegangen, das habe ich noch nie in dem Podcast erzählt. Und mir ist es jetzt erst aufgegangen. Ich wollte Sie jetzt fragen, ob das jetzt eine Überinterpretation ist oder ob Sie denken, vielleicht stimmt das wirklich. Und zwar geht es am Ende des Buches, sitzt der Ich-Erzähler Johannes mit der Tante von Suri in seinem Lokal. Sie reden auch über Suri und wie er denn dazu gekommen ist, dass dieses Thema so wichtig war. Oder dann geht es darum, und sie entwickeln die These, dass es daran liegt, dass er als Kind sehr krank war und dem Tod ganz nahe. Und dann gibt es noch andere Sachen in seinem Leben, die ihn auch dem Tod nahegebracht haben, die ich jetzt nicht alle verraten will. Jedenfalls, er war als Kind ganz krank und dann die Tante ist Psychologin und sie erzählt, ja, frühkindliches Trauma und das kann schon sein, dass es damit was zusammenhängt. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mit 5 Monaten für 5 Wochen im Krankenhaus war, weil ich eine Gehirnhautentzündung hatte und es war nicht klar. Gott, ich hatte großes Glück, dass ich komplett unbeschadet da rausgekommen bin, aber das war nicht klar. Es war, wie gesagt, 5 Monate im Krankenhaus als Säugling. Hab ich gedacht, na, vielleicht bin ich wirklich Suri. Vielleicht liegt es doch wirklich auch daran. Aber würden Sie, ist es tatsächlich so, dass man, Sie haben ja wahrscheinlich recherchiert, als Sie das geschrieben haben, dass so frühkindliche Dinge, also die ja vor meiner, sag ich jetzt mal, Bewusstwerdung sind, also an die Dinge kann ich mich ja nicht erinnern, dass die so lange durchwirken können?
Ja, absolut. Ich habe ganz viel darüber gelesen, weil ich Suri zwei Motivationen mit auf den Weg geben wollte. Die eine, über die wir jetzt nicht sprechen können, weil wir damit das alles verraten würden. Und die andere eben diese frühe Krankheit, diese Bedrohung, die ja bei vielen Kindern, die sowas erlebt haben, dafür sorgt, dass sie entweder ganz vorsichtig sich ins Leben tasten und nicht aus ihrem Schneckenhaus rausgehen. Oder die anderen, und das find ich ganz interessant, die geradezu kamikaze-mäßig das Leben beim Schopfe packen und alle möglichen riskanten Dinge tun, weil sie sagen, es ist eh egal. Ich kenne das eh. Also es gibt ganz, gibt diese zwei Pole wie Kinder, die schon dieses frühkindliche Trauma, ja, so wird es genannt, erlebt haben, damit umgehen.
Sie haben jetzt ja schon gesagt, dass Sie dieses Reden über den Tod eher so als, oder dieses Nachdenken über die eigene Endlichkeit, könnte man ja auch sagen, eher so als, ja, Kompass oder Neujustierung des Lebens immer wieder, dass man sich bewusst wird, was man hat und was man alles macht und dass man die Dinge und die Zeit, die man hat, nicht vergeudet, dann jetzt, ich sage es mal, verwenden oder dass das so funktioniert bei Ihnen im Leben. Aber erfordert es nicht auch eine große innerliche, so ein Modewort ist ja Resilienz, dass man das kann, weil es könnte ja eigentlich auch sein, dass einen das eher niederdrückt und dass man denkt, naja, wenn tatsächlich alles dem Ende zugeht, warum soll ich es dann überhaupt erst tun? Ja, warum soll ich mir die Mühe machen? Ist es doch irgendwie sinnlos, wäre dann das große Wort.
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Ja, klar. Also man kann, wenn man da so viel drüber nachdenkt, in so eine nihilistische Grundhaltung gelangen. Und das geht ziemlich schnell. Sonst sagst du ja eh alles egal, wo muss ich mich um nichts mehr kümmern. Aber das ist nicht, also das passiert mir schon mal an irgendeinem Tag. Ja, also es ist ja nicht jeden Tag gleich, dass man da mit demselben Gefühl durch die Welt läuft. Aber überwiegend würde ich sagen, das ist ja Quatsch. Also ich bin ja da, ich habe dieses Leben, ich empfinde es als Geschenk. Und dann mache ich doch was draus, als dass ich mich in die Ecke setze und sage, es hat eh alles keinen Sinn und gucke auf die weiße Wand und sage, ich bewege mich jetzt nicht mehr. Das ist nicht meine Schlussfolgerung daraus. Die halte ich auch nicht für gut irgendwie. Aber ja klar, das kann passieren.
Aber woher haben Sie, wenn Sie jetzt mal versuchen, so nachzuspüren, woher haben Sie das? Man braucht es, man muss es ja irgendwie, glaube ich, lernen, dass man damit umgehen kann in dieser Weise. Haben Ihnen das vielleicht Ihre Eltern vorgelebt oder gibt es irgendjemand anderen, ein Vorbild? Wie würden Sie sich das erklären?
Sie meinen, woher ich das habe, mit dem Tod umzugehen?
Nein, oder? Diese, ich habe es ja mit dem Modewort Resilienz bezeichnet. Also man könnte es natürlich auch anders nennen und das Resilienz heißt ja sozusagen Widerstandsfähigkeit in schwierigen Situationen, da eben nicht dran zugrunde zu gehen, sondern sogar Kraft daraus zu schöpfen. Ja, so ähnlich verstehe ich das ja, so wie sie mit dem Tod umgehen. Und es gibt aber ja auch viele Leute, die können das nicht, die sagen, ich will auf keinen Fall mit dem Tod irgendwas zu tun haben, das macht mir Angst und sagen, das geht gar nicht. Oder eben auch Leute, bei denen das nicht mehr geht, weil der Tod irgendwie zu nahe gekommen ist, jemand ist gestorben und die dann tatsächlich auch seelisch damit nicht umgehen können, depressiv werden etc. Und deswegen habe ich mich gefragt, woher kommt das bei Ihnen, dass Sie offensichtlich das ganz gut können? Haben Sie eine Idee?
Also da, ich kann dann nur raten. Ich hatte, als ich geboren wurde, ein Kindermädchen, eine junge 18-Jährige, die meine Eltern aus dem Waisenhaus, das es damals noch gab, geholt hatten, weil meine Mutter sehr, sehr krank war. Und also sie konnte sich nicht so um mich kümmern, wie sie das gerne getan hätte. Und so hatte ich also diese junge Frau, eine sehr lebenslustige, lebensfrohe junge Frau, die sich um mich gekümmert hat. Und ich glaube, dass ich von der, die ich übrigens auch beim Sterben begleitet habe später, ganz viel gelernt habe. Die hatte eine Lebenskraft und Lebensfreude trotz ihrer fürchterlichen Kindheit. Und die hat sie so auf mich übertragen. Nichts war schlimm, nichts war schwierig. Wenn wir irgendwie Schlitten fahren waren und sind in einer Dornenhecke gelandet und man würde eigentlich als kleines Kind losheulen und brüllen, hat sie angefangen zu lachen und gesagt, ist doch nicht schlimm. Ist das? Und sie hat wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass von ihr ganz viel kommt, aber es ist lustig, dass sie danach fragen. Ich habe noch nie so darüber nachgedacht, aber das könnte ich mir schon vorstellen. Naja, und dann glaube ich, dass ein Teil vielleicht auch einfach aus der Familie kommt, die einen guten Zusammenhalt hatte und wo man auch immer sagen konnte, also wenn ich nicht weiter weiß, dann gehe ich da oder dahin und dann hat man einen guten Rat bekommen oder auf jeden Fall von meiner Mutter ganz sicher den Hinweis, nicht aufzugeben, immer weiterzumachen. So, ich weiß es nicht.
Hat denn der rheinische Katholizismus, sage ich jetzt mal, Sie kommen ja aus Köln, das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt vorhin, nur, dass Sie da studiert haben, aber spielt ja in dem Buch jetzt die Gleichzeitigkeit der Dinge auch eine Rolle, das spielt in Köln und überhaupt. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich mich jetzt mit ihm beschäftigt habe, dass Köln ein wirklich wichtiger Ort ist, nicht nur in ihren Büchern, sondern auch so in ihrer Persönlichkeit. Und Köln ist ja auch ein besonderer Ort, würde ich sagen. Ich bin selbst auch in Köln geboren, habe dann zwar nicht lange da gelebt, später nochmal da gearbeitet. Ja, eben sozusagen rheinische Frohnatur gibt es so als ein Klischee. Und natürlich eben früher, heutzutage ändert es sich, natürlich sehr durch den Katholizismus geprägte Stadt. Ist es denn in Ihrer Familie auch so gewesen? Hat die katholische Kirche und die katholische Religion und Gläubigkeit eine große Rolle gespielt?
Absolut. Also wie gesagt, ich bin in einer rheinisch-katholischen Familie groß geworden und der sonntägliche Kirchgang und alle dazugehörigen Feste und Festivitäten waren gesetzt. Ich verwehre mich immer so ein bisschen gegen diese rheinische Frohnatur, gegen dieses Klischee, weil die Kölner so gerne darauf rumreiten und sich damit auch so feiern. Aber ja, ich würde sagen, die Wesenszüge des Rheinländers sind eher offen und eher entspannt und Davon habe ich sicherlich ganz viel mitbekommen, ja.
Ich meine, man kann heutzutage ja vom Glauben an sich und von der Kirche auch viel, also halten viele Leute sicherlich nicht viel, und das macht auch Sinn, weil es wirklich große Probleme gibt. Aber eine Sache, die denke ich doch Religion und auch die katholische Kirche bestimmt immer gut gemacht hat, war doch, dass man zum Beispiel vom Tod keine Angst hatte, ja, sondern dass der Tod einfach selbstverständlich war. In jedem Gottesdienst wird es erwähnt, kommt es vor in verschiedenen Stellen. Und Sie haben ja schon erzählt, Sie wurden auch als Kind immer auf Beerdigung mitgenommen. Also es gab keine Berührungsangst damit, sondern es war eben selbstverständlich. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal danach gefragt, ob es vielleicht auch daran lag, ja, also dass es einen dann nicht schreckt, weil man davor nicht irgendwie versteckt wurde, sondern es von Anfang an als Teil des Lebens präsentiert wurde.
Naja, also das ist jetzt eine sehr schwierige Antwort, weil natürlich als Kind nimmt man diese Geschichten, die Kirche ja erzählt, die nimmt man mit und vertraut darauf und findet die ganz wunderbar. Und die sind tröstlich. Und manchen Menschen gelingt es auch, das über lange Zeit mit ins Erwachsenenalter mitzunehmen. Aber irgendwann fängt man ja eigentlich mal an, sich zu fragen, kann das eigentlich alles stimmen? Also woher wissen die das eigentlich? Was ist denn da? Und da kommt es bei vielen Menschen ja oft zu einem Bruch mit der Kirche. Ich kann nicht sagen, dass bei mir der Bruch durch die Hinterfragung der Geschichten entstanden ist. Da habe ich irgendwann, hatte ich meinen Weg gefunden, damit zurechtzukommen. Also viel
Aber
darüber
das
gelesen.
kurz, Sie meinen so Geschichten wie, dass man in den Himmel kommt oder dass es eine
Genau,
Auferstehung gibt,
genau.
sowas
Also
als.
genau, all die biblischen Geschichten. Das war gar nicht mein Punkt, sondern mein Hadern und meine Auseinandersetzung, meine wirklich schlimme Auseinandersetzung mit der Kirche hat eigentlich begonnen mit den Missbrauchsskandalen. Und da ist, glaube ich, etwas anderes passiert mit vielen Mitgliedern der Kirche, auch sehr, würde ich sagen, kritischen, was ich sicherlich auch war, aber die der Kirche immer noch zugetan waren, weil sie den großen Wert der Institution, das Gemeinschaftsbildende, die Sinnhinterfragung und so weiter, das alles hat die Kirche, haben die Kirchen wunderbar gemacht über lange Zeit. Aber da ist das ins Schleudern geraten. Und da bin ich auch ins Schleudern geraten, weil ich mich natürlich gefragt habe, also wenn man so lügen kann, wie das viele Kirchenvertreter getan haben und noch tun, dann kann an den Geschichten. Also dann muss ich auch die Geschichten ganz grundsätzlich noch mal anders in Frage stellen. Also insofern ist die Kirche, das ist jetzt eine sehr, sehr kurze und verkürzte Antwort auf die Frage. Ja, die Kirche kann ein großer Trost sein, aber sie macht gerade und seit vielen Jahren etwas, was geradezu unverzeihlich ist. Sie demontiert sich selbst in ihrer Glaubwürdigkeit dermaßen, dass sie vielen Menschen eben kein Trost mehr ist und sie sich darauf nicht mehr verlassen. Und jedes Wort, das gesprochen wird über das Paradies oder über das Leben nach dem Tod, über die Erlösung, über das Gott bei mir ist, wenn ich sterbe, jedes Wort wird inzwischen angezweifelt, weil die Vertreter der Kirche so viel gelogen haben. Und das ist doch das eigentlich Tragische. Dass man den Trost nicht mehr finden kann, so irrational und wenig begründbar er war. Er hat ja doch viele Menschen getröstet. Ich kann das wirklich erzählen aus dem Pflegeheim, in dem meine Eltern ihre letzten Monate verbringen mussten, weil es wirklich anders gar nicht mehr ging.
Ja, erzählen Sie gerne.
Da habe ich manche alten Menschen gesehen auf dem Flur oder aber im Speisesaal, die Zeitung in der Hand hatten und gelesen haben, was gerade wieder passiert war in der Kirche, was Wölki gesagt hat, der Kardinal Wölki hier aus Köln. Und da habe ich eine alte Frau, eine ganz alte Dame gesehen, die hat wirklich da gesessen und geweint. Die hat geweint und hat gesagt, wie schrecklich ist das, was soll ich denn jetzt noch glauben? Und da ist mir erstmal diese Dimension bewusst geworden, also nicht, dass ich die vorher nicht schon schlimm gefunden hätte, aber diese Dimension ins Leben des Einzelnen, dass da eine alte, einsame Dame im Heim sitzt und ihr Trost war vielleicht, dass sie sich auf die Kirche, auf den lieben Gott verlassen konnte und dann sorgen ganz viele Kirchenvertreter dafür, wissentlich, ja, mit Anwälten im Rücken, dass sie das nicht mehr kann, dass sie ins Trudeln gerät, auf den letzten Metern buchstäblich.
Ich überlege gerade, ob das ein Unterschied zwischen evangelisch und katholisch ist, nicht in Bezug auf den Missbrauchsskandal. Die gibt es ja in der evangelischen Kirche mittlerweile auch. Also die gab es vorher auch. Jetzt sind sie auch aufgedeckt an vielen Stellen, sondern an dem Umgang damit und was das für den Einzelnen bedeutet. Weil jetzt ganz klassisch, traditionell, katholisch, hängt das Heil ja auch sehr stark an der Institution Kirche. Also es gibt kein Heil. Also es gibt sogar also einen schönen Spruch, extra ecclesiam nulla salus, sozusagen aus der alten Kirche. Es gibt kein Heil außerhalb der Kirche. Und protestantisch gesehen hängt es ja viel mehr an der einzelnen Beziehung zu Gott. Also das sagen, die Kirche hat eine viel geringere Bedeutung. Natürlich braucht man sie, sonst gibt es tausend Theorien. Aber eigentlich, wenn man mal in den Kern geht, geht es um Beziehung Mensch-Gott und nicht so sehr Mensch-Kirche-Gott. Und deshalb habe ich jetzt gerade tatsächlich, also es war jetzt interessant, was Sie erzählt haben, bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, dass diese schlechte Verhalten, das schreckliche Verhalten, dieses Vertuschen von Missbrauchsskandalen und so weiter in der katholischen Kirche auch die Gültigkeit der Geschichten, die dahinter stecken, in Frage stellen könnte. Weil für mich
Aber
sind diese
darum geht
Geschichten
es
völlig
doch.
unabhängig von der Institution. Also die Institution interessiert mich gar nicht.
Nein, nein, aber wenn die Glaubwürdigkeit der Erzähler in Frage gestellt ist, dann sind auch die Geschichten in Frage gestellt.
Und da würde man natürlich als Protestant sagen, naja, die Geschichten stehen in der Bibel. Ja. Ich brauche ja nicht den Menschen, der mir das erzählt, sondern ich kann es ja selber lesen. Aber ich verstehe, ich will es jetzt gar nicht in Frage stellen. Ich verstehe es total, aber mir geht gerade sozusagen so eine gewisse Differenz auf, die mir vielleicht irgendwie vorher nur so unterbewusst klar war. Und trotzdem wollte ich jetzt nochmal nachfragen zu der tröstenden Kraft dieser Geschichten, weil vorhin haben Sie einmal gesagt, wenn man älter wird, dann geht einem vielleicht auf, ja, so wörtlich kann das jetzt nicht stimmen. Ja, das sage ich jetzt mal ganz banal gesprochen. Als Kind denkt man vielleicht, ja, Oma ist gestorben, sie sitzt beim lieben Gott, ihr geht es gut. Und irgendwann merkt man, nee, also ganz so kann es nicht stimmen. Und ist dann wirklich, ist es so, dass diese Geschichte dann wirklich ihre Trostkraft oder ich würde als Theologe vielleicht auch sagen, ihre Sinnfindungskraft verliert? Oder kann man das dann eigentlich nur transformieren, weil es eben ja in der Geschichte selbst der Sinn liegt, wenn Sie verstehen, was
Ich
ich meine.
genau. Ich glaube, das Gehirn macht da etwas von ganz alleine. Gehirn und Herz spielen da interessanterweise zusammen. Und man ertappt sich dabei, dass man seinem Kind über den Tod des Großvaters vielleicht nicht sagt, der sitzt jetzt beim lieben Gott, sondern man sagt, der ist jetzt ein Stern oder der ist jetzt in einer anderen Welt oder irgendwas. Aber man hält, wenn man damit groß geworden ist und das immer geglaubt hat in der Kinderzeit, dann hält man daran fest und findet einen anderen Weg. Also ich sage jetzt Mann, also bei mir war es so. Ich glaube auch bei meinen älteren Geschwistern war das so. Man wurschtelt sich da irgendwie durch, weil man es glauben will, weil man daran festhalten will, dass es nicht alles völlig sinnlos und ohne Bedeutung ist, sondern man findet einen Weg zu sagen, es wird schon irgendeine Bedeutung haben. Ich kenne sie nicht, ich kann sie nicht erkennen. Es haben schon Millionen Denker vor mir versucht, sich daran die Zähne auszubeißen. Aber irgendeinen Sinn wird es haben. Und das ist zum Beispiel auch das, was Sui in meiner Geschichte macht. Das ist auch das, was ich mache. Also ich kann das nicht verstehen. Wie sollte ich? Also, aber ich glaube, dass das alles einen Sinn hat.
Jetzt haben Sie nochmal Suri erwähnt. Ich wollte auch gleich nochmal auf den Roman zurückkommen. Aber ich hatte jetzt ihn so gelesen, dass er eigentlich diese Frage des Sinns von sich weiß, dass er sagt, also das interessiert mich eigentlich nicht.
Nee, nee, der macht ja im Gespräch mit seiner Tante völlig klar, die Dinge haben an sich keinen Sinn. Sie haben nur dann einen Sinn, wenn wir ihnen diesen Sinn geben. Und davon ist er überzeugt. Und für das, da er sich nur mit dem Tod beschäftigt, mit dem Sterben, mit dem, was dann ist, misst er ihm natürlich einen großen Sinn zu.
Ja, genau, das ist jetzt sozusagen die Unterscheidung zwischen Sinn und Sinn. Weil hat es einen Sinn, also einen außer uns liegenden Sinn, einen Sinn, den man traditionellerweise vielleicht Gott genannt hat? Das könnte man sagen, ist ein bisschen so eine Art Migrationsbewegung. Früher hat man mehr von Gott gesprochen, dann hat man irgendwann mehr von Sinn gesprochen, aber gemeint war das Gleiche oder zumindest was sehr Ähnliches. Und so eine Art von Sinn würde er nicht annehmen, dass es gibt. Aber dass man den Dingen einen Sinn geben kann, ist ja doch was ganz anderes eigentlich, oder?
Ich glaube, dass er würde nicht mal Gott von sich weisen. Das tut er auch nicht. Er sagt, Religionen sind eine Täuschung. Aber das, ob es Gott gibt oder nicht, das kann er nicht beantworten. Das sagt er auch nicht.
Aber es ist ja auch schön, dass es das offene Kunstwerk, wie Umberto Eco gesagt hat, jeder kann seine eigenen Fragen darin finden. Das macht es ja dann vielleicht auch aus, die Güte der Geschichte, dass das geht. Ich wollte jetzt aber nochmal zurückkommen zu dieser Frage des Sinngebens und Sinnfindens in der Geschichte, weil ich habe dann mich gefragt, gibt es eigentlich eine Hoffnung in Ihrem Buch? Ja. Und bevor ich jetzt selbst sage, was ich gedacht habe, frage ich Sie. Würden Sie sagen, gibt es irgendwie eine, hat es, gibt es etwas, was Hoffnung macht?
Naja, das klingt ja jetzt so, als wäre das eine ganz, ganz todtraurige Geschichte. Und das ist es ja eigentlich nicht, sondern ich finde, da ist ja ganz viel Liebe und Freundschaft und Nähe und Lachen drin. Und darin besteht die Hoffnung, na klar, in
Also
der
eben aus dem,
Beziehung zu
aber was
anderen
ist ja wieder
Menschen.
was ganz Innerweltliches, sage ich jetzt mal, sagen, das tägliche Miteinander, die Liebesgeschichte oder die Liebe zwischen Tessa und Suri oder zwischen den anderen, die ja auch drin vorkommt. Das ist das, was Hoffnung macht. Also, und ich meinte, dass man darf es nicht gegeneinander ausspielen. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber ich meinte, hier sagen eben eine Hoffnung im religiösen Sinne, ja, eine Hoffnung über das Leben hinaus. Gibt es sowas? Weil ja ich der Tod schon als sehr zentrales Thema im Buch vorkommt, auch wenn Sie sagen, es geht um das Leben, aber es wird ja immer Tod gesagt und es geht um den Tod und es kommen auch viele Philosophen vor und deren Aussagen über den Tod. So dass man da wahrscheinlich als Leserin und als Leser auch selbst ins Nachdenken darüber kommt, wenn man das liest. Und dann habe ich mich eben gefragt, ja, wenn man jetzt darin suchen würde nach so einer Hoffnung, ob Sie sagen würden, die gibt es. Aber ich habe es schon rausgehört. Also Sie sagen, die liegt eben im Hier und Jetzt.
Naja, absolut. Wenn ich was anderes erzählen würde, wäre ich ja ein Scharlatan oder würde irgendwie versuchen, etwas zu erklären, was ich nicht erklären kann. Worum es mir ja ging, ist die Geschichte zu erzählen von jemandem, der genau das tut, was Sie gerade tun, nämlich Hoffnung suchen. Der versucht zu finden, herauszufinden, was hat das für eine Bedeutung? Was ist der Sinn? Und so nähert er sich diesem Thema von allen möglichen Seiten und tut das auch durchaus auf eine sehr nervige Art und Weise. Also indem er die Leute in die Gespräche zwingt oder indem er eben auch so viel gelesen hat, dass er wie so ein Nerd da die ganzen Zitate durch die Gegend werfen kann. Er nervt ja auch manchmal der Suri mit dieser ganzen Besserwisserei. Aber diese ganze Auseinandersetzung hat eben zur Folge, dass er immer weiter einkreisen kann und sich wahrscheinlich auch deswegen in Tessa so verliebt, wie er sich verliebt, dass es um das Leben geht und nicht um das Sterben, sondern dass das Sterben und dass der Tod ein Teil dieses Lebens sind und sich so gestalten, wie man das Leben vorher gelebt hat. Und alles andere
Aber
wäre
werden Sie,
ja,
Entschuldigung, nee, Sie wollten noch was sagen, sagen Sie erst.
ja, genau, und alles andere, jede andere Antwort, die er geben würde, wäre ja ein leeres Versprechen. Also er kann es nicht. Kein Mensch kann das.
Deswegen meinte ich ja, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass die Geschichten an sich, also das Erzählen dieser Geschichte und das dadurch in den Menschen entstehende Gefühl, es hat einen Sinn, dass da ja eigentlich der, sage ich jetzt mal, der Wahrheitskern liegt, wenn man jetzt so ein Wort benutzen möchte. Und deswegen hätte ich mich jetzt gerade gefragt, nach dem, was Sie gesagt haben, wären Sie wirklich ein Scharlatan, wenn Sie was anderes erzählen würden, oder würden Sie einfach eine gute Geschichte erzählen und wenn die Leute darin einen Sinn finden, dann hat sie sich eben bewährt. Also unabhängig davon, ob das jetzt mit irgendeiner externen Wahrheit begründet ist, so wie ähnlich wie die Geschichte mit dem lieben Gott und dem
Naja,
Opa.
stopp, jetzt geht was durcheinander, weil Sie haben eben mich gefragt und nicht mein Buch. Wenn ich im Buch irgendwas entworfen hätte, was Suri dazu an Hoffnung gegeben hätte, ist das die eine Sache. Aber wenn Sie mich fragen in einem Podcast, gibt es eine Hoffnung, dann kann ich nur antworten, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann nur damit so umgehen als Mensch, wie ich das tue, indem ich darüber schreibe, indem ich Geschichten dazu erfinde. Aber Suri hätte natürlich jede Form wählen können. Und auf seine Weise tut er das ja auch. Also er bringt ja die Leute dazu, aus den unterschiedlichsten Perspektiven darauf zu sehen. Und dass er selber Hoffnung hat, das zeigt sich ja an einer Stelle sehr deutlich. Also das ist jetzt sehr schwierig, wenn ich die nenne, dann.
Ich würde es nicht tun, aber Sie dürfen gerne, weil es ist ja Ihr Buch. Nur wenn Sie, aber wenn Sie sagen, nein, das sollen die Leute selbst lesen, dann
Naja,
verraten wir es
also ich
nicht.
sag mal so, er pflanzt ja einen Baum. Und welche Hoffnung er darin hat, was er damit meint, das ist ja mehr als deutlich, nämlich das ewige Leben, die ewige Jugend, das alles sieht er ja da drin. Er würde ja nicht pflanzen, wenn er nicht denken würde, das hätte eine Bedeutung.
Wie Martin Luther, der mit seinem Apfelbäumchen. Das ist natürlich auch
Genau.
ein immer wiederkehrendes Motiv. Auch wenn Sie es schon so ein bisschen angedeutet haben, möchte ich Sie jetzt trotzdem zum Schluss nochmal fragen, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Ich glaube an die Existenz der Seele nach dem Tod. Wie, weiß ich nicht.
Aber was ist die Seele denn für Sie?
Also ich glaube nicht, dass ich in meinem Körper irgendwo im Himmel auf einer Wolke sitze. Aber ich glaube, dass es eine Art von wie auch immer gestaltetem Bewusstsein gibt, Sein gibt, nicht fühlend, nicht vielleicht nur wahrnehmend, so, das existieren wird. Ja, das glaube ich.
Und gilt es für alle Menschen gleichermaßen, weil es gibt ja in der, einer der das Leben ordnenden Ideen der Religion war ja auch immer zu sagen, nein, die, die sich gut verhalten haben, die leben weiter, die sich schlecht verhalten haben, die leben nicht weiter. Es ist natürlich sehr einfach gedacht, aber es hilft einem natürlich auch irgendwie diese Welt zu ertragen, wo ja oft die, die sich schlecht verhalten haben, jetzt ganz oberflächlich bezeichnet, ein gutes Leben führen, ja, weil sie sich daraus eben ein großes Haus, viele Leute, die tun, was sie wollen. Wenn man sowas mag, kann es einem damit ja gut gehen. Und die, die sich eben anders verhalten, die ihr Leben eher auf soziale Ideen ausrichten, denen geht es jetzt, zumindest oberflächlich betrachtet, gar nicht so gut. Würden Sie sagen, das gilt gleichermaßen in Ihrer Vorstellung oder kann das eigentlich nicht sein, weil das dann ja doch irgendwie ungerecht wäre?
Also ich bin nicht bei diesem strafenden Bild der Kirche, sondern ich bin bei einem Sein über den Tod hinaus, von dem ich nicht weiß, wie es aussieht. Und das, glaube ich, gilt dann für jeden. Also was heißt, ich bin da? Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, ist es manchmal sogar tagesformabhängig, was ich glaube oder was ich nicht glaube. Es ist ganz schwierig, mich da auf etwas festzulegen. Ich finde, an manchen Tagen kann ich voller Zuversicht sagen, ja, da wird etwas sein, da wird etwas überdauern, was es auch ist. Also die Vorstellung zum Beispiel, dass meine Eltern irgendwie noch da sind, zum Beispiel, oder dieser Freund, den ich verloren habe. Dass der irgendwie noch da ist. Wie, kann ich nicht erklären. Ist das eine Energie? Ist das keine Ahnung? Und an ganz schlechten Tagen ist es ganz anders. Dann würde ich sagen, nein, es ist einfach, da ist nichts. Was sollte da sein? Wie sollte das sein? Ich finde das alles einfach so rätselhaft und spannend, dass man mit den Gedanken darüber, glaube ich, nie fertig ist.
Aber spüren Sie diese, sage ich jetzt mal, Anwesenheit in Abwesenheit Ihrer Eltern irgendwie? Also nehmen Sie das dann wahr in bestimmten Momenten?
Ja, also es gibt ja diese Momente, in denen man denkt, das ist jetzt wie ein Zeichen. Und mir ist natürlich völlig bewusst, dass man das da hineinliest. Also immer Trauernde oder Menschen, die jemanden verloren haben und nach diesen Zeichen suchen, die finden natürlich auch in jedem was. Also überprüfe ich mich dabei immer ganz deutlich, wenn ich meine, dass ich jetzt ein solches Zeichen irgendwie gesehen hätte oder dass ein merkwürdiger Zufall gerade in diesem Moment passiert. Aber ich glaube, der hoffnungsfrohe und optimistische Teil von mir denkt dann, ja, das ist jetzt vielleicht irgendeine Form von Energie, die gerade bei mir ankommt.
Vielen Dank, Frau Justen. Das war,
Danke
finde ich, ein
Ihnen.
schönes Schlusswort.
Dankeschön.
Das war über das Ende Folge 23. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie mir einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Ihr Konstantin Sacher.